Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Willkommen dazu. Einer ganz besonderen Stadtarchitektur. Archäologie wollen wir uns jetzt widmen. Einem Berlin, das stetig am Verschwinden ist. Vanishing Berlin, so heißt der Band, den jetzt der Fotograf und Berliner Alexander Steffen vorlegt. Das ist die Fortsetzung eines großen Projekts. Guten Morgen, Herr Steffen. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Vor 10 Jahren haben Sie Ihr Projekt begonnen, Herr Steffen. Im Nachwort zum neuen Buch schreiben Sie, dass rund 60% der Motive aus dem ersten Band von Vanishing Berlin verschwunden seien. Haben Sie da extra nochmal nachgeguckt? Was waren das denn für Motive, Räume, die jetzt schon nicht mehr da sind?
Ja, ich habe in der Tat das erste Buch natürlich regelmäßig mal daraufhin durchgeblättert und es ist erstaunlich, wie hoch die Anzahl der Brachflächen, der Ladenfronten und Brandmauern etc., die ich fotografiert habe, tatsächlich verschwunden sind. Ein ganz besonderes Beispiel dafür ist die Chausseestraße an der Grenze zwischen Wedding und Mitte, wo früher eine wirklich fantastische Brachfläche mit alten Fabrikgebäuden war, wo man die Industriearchitektur bewundern konnte. Und dort ist in den letzten Jahren zum einen der große Neubau vom Bundesnachrichtendienst entstanden. Schräg gegenüber hat Daniel Liebeskind die Sapphire Apartments gebaut, also eine Luxusimmobilie, wo man wahrscheinlich weit über 1 Million Euro bezahlen muss, um dort zu wohnen. Mich hat immer gewundert, was daran attraktiv sein soll, also aus seinem Loft auf dieses monumentale, ziemlich hässliche BND-Gebäude zu schauen. Also das ist eine Stelle in der Stadt, wo besonders radikal umgebaut wurde, zum Beispiel.
Wie kam es denn überhaupt zu diesem Projekt? Was hat Sie gereizt, was hat Sie motiviert oder angezogen, dass Sie sozusagen einem verschwindenden Berlin auf die Spur kommen wollten?
Naja, der Ursprung dieses Projekts war eigentlich eine Reise, die ich nach New York unternommen habe. Ich glaube, das war 2008, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war mit meiner Freundin dort einen Monat und hatte viel Zeit, habe die Fotografie wieder für mich entdeckt und habe inspiriert durch einige Ausstellungen, die ich gesehen habe oder auch ein Buch, ein fantastisches Buch von Kollegen aus New York, die also alte Storefronts dokumentieren seit den 90er Jahren. Habe ich die Fotografie für mich entdeckt, bin selber losgelaufen, habe mich auf interessante Motivsuche begeben und bin da mit einem großen Schatz an Bildern zurückgekommen, saß dann an der legendären Kuvri-Brache in Berlin-Kreuzberg und dann ist es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, warum so weit wegfahren, warum nicht in der Heimatstadt anfangen und eben die Reste des Berlins, in dem ich groß geworden bin in den 70er und 80er Jahren in denen ich gefeiert habe in den 90er Jahren, in den ganzen Ruinen, die es im Zentrum der Stadt dort gab. Warum nicht in Berlin die Reste dieser Zeit finden und dokumentieren?
Ich meine, es ist die Dokumentation einer Stadtentwicklung, die sich ja überall auch in den Ballungsräumen, den deutschen wie europäischen Städten vollzieht. Also Stichwort Gentrifizierung. Was ist hier an Berlin besonders oder doch anders?
Na, ich glaube, das Besondere an Berlin ist, dass durch die spezielle Situation, durch die Teilung, der Prozess vergleichsweise spät begonnen hat und die Flächen, um die es geht, im Vergleich zu anderen Großstädten, wie zum Beispiel Paris oder so, es sind einfach viel größere Flächen, die zur Verfügung stehen. Also es hat verzögert eingesetzt, dieser Prozess, und hat aber aus meiner Beobachtung, insbesondere in den letzten 5 Jahren oder 5 bis 10 Jahren, seit ich dieses Projekt mache, umso rasanter zugenommen. Und es ist erstaunlich, wie viel gebaut wird, wie viel abgerissen wird und wie viel von der Identität der Stadt damit auch verloren geht.
Eines der ersten Fotos im Band hat mich besonders gefreut, Herr Steffen. Es ist ein Eckhaus an der großen Kreuzung am Hermannplatz in Neukölln. Ich wohne in der Gegend seit 30 Jahren und über Jahrzehnte bin ich an diesem ja unbewohnten, leerstehenden und auch entsprechend heruntergekommenen Gebäude vorbeigestromert. Sie haben es 2015 fotografiert. Jetzt ist es weg. Vanished also und totschick wieder auferstanden. Sie waren auch jetzt auch schon mal da, wie Sie mir erzählt haben. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Also schade, dass es nicht mehr so steht, wie es war. Ich muss gestehen, dass ich die Ruine immer so ein bisschen mitleidig betrachtet habe. Ich dachte, ah, dieser schöne Platz irgendwie und dann so dieses, ja, dieses heruntergekommene, verwahrloste Gebäude hat mich immer gestört.
Ja, das ist richtig. Das Haus stand leer. Es ist natürlich sinnvoll, diesen Zustand zu ändern. Für mich war dieses Haus immer so eine Art Landmark. Also das war der Hermannplatz. Das war auch irgendwie ja so legendenumwoben. Es war mysteriös. Was passiert da? Warum ist das eigentlich so? Was ist da eigentlich vorgefallen? Wie geht es in Zukunft weiter? Das war im Übrigen auch ein Foto, was ich damals mal gepostet hatte, wo dann sehr viele Leute darauf reagiert haben und mir auch Geschichten erzählt haben, was da in dem Haus vor sich geht. Angeblich hat da bis zum Schluss noch eine Person gewohnt und so weiter und so fort. Also
ja, tatsächlich, ja.
Ich will, natürlich ist es normal, dass eine Stadt sich verändert. Ob jetzt das Haus, was da jetzt steht, schöner ist, ob es den Platz aufgewertet hat, darüber kann man in der Tat streiten. Ich finde es ziemlich gesichtslos. Es ist ein Apartmenthaus geworden. Also die Frage, die mich umtreibt, ist, ich habe kein Problem damit, dass die Stadt sich verändert. Das gehört zum Wesen der Stadt. Aber die Frage ist, für wen wird gebaut, von wem wird für wen gebaut? Das ist eine Frage, die nicht nur in Berlin, sondern überall immer drängender wird.
Ich meine, wenn man jetzt nur mal mit der S-Bahn durch die Stadt fährt, da sieht man also links und rechts auf diesen Brachen, da schießen sozusagen die Wohnungskomplexe empor. Und man hat dann immer, wenn sie fertig sind, denkt man immer, wer kann da wohnen, wer kann sich das leisten? Oder vermutlich können es sich wirklich nur die Gutverdienenden leisten. Sie machen in Ihrem Buch auch immer so zwischendurch so biografische Einsprengsel, nenne ich sie jetzt mal. Zum Beispiel gibt es da eine schöne Anekdote über die Christo-Verhüllung 1995. Damals haben sie auf dieser Meile vor dem Reichstag, das war ja dann so eine Touristenattraktion gewesen, ja, also Millionen von Menschen kamen da überall her, da haben sie so Christo-Souvenirs verkauft. Und sie erzählen diese Geschichte und schreiben dann heute, im Rückblick kommt mir es mehr wie der Startschuss zur Kommerzialisierung der Stadt vor.
Ja, das ist natürlich eine steile These, aber also der Hintergrund ist, wir müssen uns vorstellen, wir befinden uns in Berlin 1995, also im Prinzip auf dem Höhepunkt der anarchistischen Nachwendezeit. Was viele verdrängt haben, es hat eine Weile gedauert, bis diese Christo-Verhüllung überhaupt die Welle gemacht hat, die es am Ende dann gemacht hat. Ich hatte die Möglichkeit, dort für einen Buchhändler Bücher zu verkaufen und bin dann sozusagen aus einer Innenperspektive, habe ich mir das alles genau anschauen können. Und wir haben dieses Souvenir, von dem Sie sprachen, dann selbst kreiert. Es war ein blauer Briefumschlag in dem Blau der Seile, mit denen der Reichstag verhüllt war. Es gab damals diese Schnipsel, die man bekommen konnte, die von Christo und Jean-Claude verteilt wurden an die Besucherinnen, und dann gab es eben den legendären Sonderstempel für dieses Event bei der Deutschen Post. Daraus haben wir dann eben unser eigenes Souvenir kreiert, und das hat man uns dann buchstäblich aus den Händen gerissen. Wir haben es am Ende, glaube ich, für 100 Mark verkauft, und was ich versucht habe zu beschreiben, ist eben diese, ja, es war wie ein Rausch, diese ganze Veranstaltung. Und es hatte sowas von Anything Goes. Und ich glaube, es war für viele Leute wie für mich dann auch so ein Moment, okay, jetzt kommen Touristen in die Stadt, jetzt ist hier plötzlich Berlin der Nabel der Welt. Und jeder hat natürlich auch darüber nachgedacht, wie kann er davon profitieren, wie kann man Profit daraus schlagen. Und meine These ist auch darauf begründet, dass eben dann zum Beispiel die Love Parade, die in dem Jahr zum letzten Mal auf dem Kudamm stattgefunden hat, eben von einem, ja, anarchistischen Musikevent, wo die Leute einfach feiern wollten, dann auf die Straße des 17. Juni gewechselt ist und es immer mehr Wagen gab, die dann eben auch massives Sponsoring involviert hatten und so weiter.
In der Zwischenzeit heißt der neue Band Vanishing Berlin. In der Zwischenzeit, wird das Projekt weitergehen?
Also ich werde auf jeden Fall dieses Projekt weiterverfolgen auf verschiedenen Ebenen. Es wird natürlich im Laufe der Zeit immer schwieriger, jetzt in meiner Heimatstadt die entsprechenden Motive zu finden. Also der größte Unterschied zwischen dem ersten Band und dem zweiten Band, der jetzt bei Braus Edition erschienen ist, der besteht darin, dass ich schon meinen Radius extrem vergrößern musste. Also vor 10, 15 Jahren waren eben in Berlin, und das ist so außergewöhnlich, noch mitten in der Stadt eben zum Beispiel riesige Brachflächen, die mich seit meiner Kindheit immer fasziniert und angezogen haben. Und das, ja, das wird natürlich zunehmen. Ich kann Ihnen noch nicht so genau sagen, wie das weitergeht. Ich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, das auch internationaler weiter zu verfolgen, weil es eben sehr viele Kolleginnen und Kollegen in anderen großen Städten gibt, wie New York oder Wien oder auch, glaube ich, in Polen, in anderen Ländern, die im Prinzip das gleiche Thema bearbeiten, fotografisch wie ich. Und da hätte ich große Lust auf Kooperationen in der Zukunft.
Vanishing Berlin, in der Zwischenzeit der neue Fotoband von Alexander Steffen, jetzt in der Edition Braus veröffentlicht mit 184 Seiten für 29,90. Alles Gute dafür und schönen Dank, Herr Steffen, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur, Wurfsendung.
Das ist ein Foto von meinem Bruder, der, wiewohl er mein jüngerer Bruder ist, schon dreifacher Vater ist. Und er schaut in die Kamera, lächelt mich quasi an. Und was mir an dem Foto besonders gefällt, ist, dass seine Augen so ein wirkliches Strahlen haben. Es wirkt nicht, als wäre er völlig erschöpft und müsste jetzt so tun, als ginge es ihm gut, sondern er scheint wirklich ein glücklicher, überforderter Papa zu sein. Das ist ja das Unbegreifliche, wenn man einen Bruder hat, der plötzlich ein Papa ist und drei Kinder hat, der für mich halt immer noch mein kleiner Bruder ist. Und insofern ist in seinem Gesicht, obwohl es das Gesicht eines erwachsenen Mannes ist, ist es für mich immer auch noch ein Kindergesicht.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und jetzt einer Biografie über eine der berühmtesten dänischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts, Tanja Blixen. Die Löwin nennt der dänische Historiker und Journalist Tom Buk-Swienty. Sein fast 800-seitiges Opus ist die erste große Biografie seit knapp 40 Jahren, wie es heißt. Unsere Kritikerin im Studio ist Edelgard Abenstein. Ich grüße Sie.
Hallo.
Das Buch wird in Dänemark als Sensation gefeiert, Frau Abenstein. Hat die Bestsellerlisten gestürmt, soll als Biopic verfilmt werden. Ist es tatsächlich so ein Mordsbuch, nicht nur vom Umfang her?
Ja. Da handelt es sich ja bei diesem Thema um eine ganz große Etappe im Leben von Tanja Blixen, nämlich die 17 Jahre, die sie in Afrika verbracht hat. Das war ungefähr von Beginn des Weltkriegs bis Anfang der 30er Jahre. Man kann sich vorstellen, das war eine wild bewegte Zeit. Und das schildert nun dieser Autor, und er hat ein Pfund in der Hand. Er entlehnt den Titel »Die Löwin« auch schon mal dem ganzen Ambiente dieses Aufenthalts, »Die Löwin«. Er entlehnt diesen Titel dem Briefwechsel, den Tanja Blixen dort oft unterhält mit einem Geliebten, der leider immer fern ist oder oft fern ist, weil er auf Safari weilt. Und der tituliert sie als Honorable Lioness. Sie ist für ihn die Inkarnation der Schönheit, des Stolzes und der Kraft.
Tom Buk-Swienty hat schon 4 Bücher über die ganze Blixen-Familie geschrieben, die Dynastie. Wie geht er denn jetzt hier vor? Wie nähert er sich denn der Honorable Lioness, der ehrenwerten Löwin?
Ganz brav, chronologisch, wie es sich gehört für einen Historiker. Er schildert Tanja Blixen in einer behüteten Kindheit und Jugend. Sie lernt malen ein bisschen, sie schreibt ein bisschen. Und sie hat ein Abenteurergen im Blut. Das hat sie sich vom Vater geholt. Der Vater auch ein Schriftsteller, war in Nordamerika, in Kanada und hat sich lange bei den Indianern dort aufgehalten, hat darüber auch geschrieben. Und das treibt sie um. Sie möchte nicht zu Hause sein und wie eine Drucksache auf einem Stuhl sitzen und nur schreiben. Sie möchte reisen, sie möchte reiten, sie möchte jagen und sie möchte tanzen. Und da guckt sie sich ein, da ist sie schon nicht mehr blutjung, ein Mann aus, der ebenso dieses Gen im Blut hat. Und mit dem beschließt sie, nach Afrika zu gehen. Das alles schildert er schön, wie es sich eben gehört.
Millionen Menschen kennen ja Tanja Blixen weltweit, ohne von ihr je eine Zeile gelesen zu haben. Dafür hat ein Hollywood-Film gesorgt, Jenseits von Afrika mit Meryl Streep in der Hauptrolle, großartig. Ich muss zugeben, dass mein Tanja Blixen-Bild auch stark davon geprägt war und ist. Zeichnet die Biografie denn ein anderes?
Ja, also wir kriegen tatsächlich viel Gefühlskino auch in dieser Biografie. Das ist schon toll. Wir kriegen nicht nur Weltgeschichte, sondern wir gucken auch in das Leben dieser Figuren hinein und kriegen ein buntes Personal geliefert aus dieser Kolonialzeit. Man trifft sich in Clubs, in Ballsälen, man geht auf Safari, man ist auf dem Rennplatz, wo zum Abschluss aus von schwarzen Boys herbeigeholten Kristallgläsern Champagner getrunken wird. Das ist eine Kolonialgesellschaft, das muss man deutlich sagen, in der sich Abenteurer finden, genauso Leute, denen es darum geht, Geld zu machen. Genauso wie das natürlich dieses Paar auch tut, das sich im Übrigen bald trennt, was dazu führt, dass Tanja Blixen, die mit ihrer Mitgift 3,5, jetzt in Euro umgerechnet, 3,5 Millionen Mitgift hatte sie. Davon kann sie sich die Kaffeefarm kaufen, die sie betreibt während ihres afrikanischen Aufenthalts. Und das tut sie, nachdem sich der Ehemann als Totalausfall herausgestellt hat, dann alleine. Also, was der Autor uns vorführt, ist einerseits eine sehr, sehr selbstbestimmte Person, eine taffe Geschäftsfrau, die dann als Chefin dieser Kaffeefarm firmiert. Und andererseits ist sie eine gefühlsorientierte, immer wieder neugierig auf Menschen, die ein anderes Verhältnis auch zu ihren Angestellten hat. Sie hat 1000 Angestellte. Die größte Kaffeefarm in Ostafrika betreibt sie, die von vielen, vielen Schicksalsschlägen heimgesucht wird, von Dürrekatastrophen und so weiter. Und sowieso ist die Kaffeefarm viel zu hoch gelegen. Deswegen kann sie eigentlich keinen Gewinn abwerfen. Und diese wirtschaftlichen Desaster werden immer wieder kompensiert durch die Familie. Also, was sie betreibt, was sie lebt, ist ein alimentiertes Abenteuer.
Wie lesen sich denn diese annähernd 800 Seiten? Die sind ja auch schön durchgehend illustriert, habe ich gesehen. Ist es so ein schöner Schmöker für trübe
Herbst- und Wintertage? Ja, ein schöner Schmöker, hätte durchaus Kürzungen vertragen können. Also 800 Seiten liegen doch schon ziegelsteinschwer in der Hand. Aber es ist ein buntes Leben, es ist ein schrilles Leben, es ist ein tolles Leben. Und vor allen Dingen aus diesem Leben erwächst eben ein Roman. Und das kann ich Ihnen jetzt ins Gebetbuch schreiben, Herr Scholl. Dieser Roman lohnt sich wirklich zu lesen, denn aus diesem Abenteurerleben macht diese Autorin dann, als sie zurück ist, also die Farm ist gekracht, hat bankrott gemacht und sie geht nach Dänemark zurück und sie weiß, sie hat ein tolles Material und daraus schafft sie diesen Roman, der nicht heißt In Afrika, sondern Jenseits von Afrika. Insofern ist das ein Paradefall dafür, dass es besser ist, aus der Distanz zu schreiben. Literarische Überhöhung gelingt immer schöner, wenn man Abstand hat.
Die Löwen. Tanja Blixen in Afrika, die Biografie von Tom Buk-Swienty, jetzt im Penguin Verlag auf Deutsch erschienen, übersetzt von Ulrich Sonnenberg. 768 Seiten, der Umfang 32 Euro, der Preis. Elgard Abenstein hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank dafür, Ihre Besprechung, die lesen Sie in Ruhe nach auf unserer Website www.deutschland.kultur.de. Und jetzt liest Florian Werner wieder Musik für uns hier in der Lesart, und zwar ein Klassiker von Velvet Underground, Venus in Furs, veröffentlicht 1967 auf ihrer ersten LP, mit Nico als Sängerin, geschrieben von Lou Reed, produziert von Andy Warhol. Ein hochliterarisches Lied, wie wir gleich hören, in der neuen Fassung des US-amerikanischen Musikers Andrew Bird nun, die Florian Werner jetzt liest.
Shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark, combs and bells, your servant, don't forsake him, extract your mistress and cure his heart.
Auf Hochglanz geputzte Lederstiefel. Eine minderjährige Domina, ein Mann, der von ihr ausgepeitscht und dadurch geheilt werden möchte. Der Song Venus in Furs von der Gruppe The Velvet Underground ist vermutlich der berühmteste, zumindest aber der berüchtigste Sadomaso-Song der Musikgeschichte.
Down he sends a streetlight fancies, chase the costume she shall wear, her mind first.
Kombination aus Sex, Macht, Spiel und Gewalt hat natürlich auch andere Songwriter inspiriert. Die britischen Elektrofachmänner von Depeche Mode etwa erhoben in den 80ern das dialektische Verhältnis von Herrin und Knecht zur Leitmetapher für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Britney Spears verkündete in ihrer ersten Single, sie wolle noch ein letztes Mal von ihrem Liebhaber geschlagen werden. Als sich darauf Unmut regte, behauptete die Sängerin kurzerhand, das sei nur im übertragenen Sinn zu verstehen. Der Angesungene solle sich einfach mal wieder bei ihr melden. Solche Ausflüchte wären bei Venus in Furs kaum möglich. Der Text von Lou Reed ist einfach zu explizit, um als Gleichnis für weniger physische Formen der Kommunikation durchzugehen. Hinzu kommt, bereits der Titel bezieht sich auf den Urtext des Masochismus, die Novelle Venus im Pelz des österreichischen Autors Leopold von Sacher-Masoch.
Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee.
Severin, der hier adressiert wird, ist dem Protagonisten der Novelle nachempfunden, Severin von Kusiemski. Die Person, die spricht bzw. singt, ist die schöne Witwe Wanda von Dunajew, an die er sich vertraglich und emotional gebunden hat. Am Ende der Novelle befreit Severin sich aus ihren Banden und wird selber zum Dominus. Männer und Frauen, so sein bitteres Fazit, können einander nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern nur als Herrschende oder Beherrschte. Dass Andrew Bird sich den Gesangspart mit den beiden Vokalistinnen von Lucius teilt, ist nur konsequent. Die Novelle von Sacher-Masoch endet nämlich, so amoralisch sie scheinen mag, mit einem Aufruf zur Gleichberechtigung. Die Frau, heißt es in der Moral des Buches, werde erst dann aufhören, die natürliche Feindin des Mannes zu sein, wenn sie ihm gleichsteht an Rechten, wenn sie ihm ebenbürtig ist durch Bildung und Arbeit.
Venus in Furs, der Velvet Underground Song in der Version von Andrew Bird. Für uns gelesen von Florian Werner. Und jetzt einmal Theater hier in der Lesart. Wann haben Sie das letzte Mal ein Stück gelesen als Text, als Buch? Ich kann mich noch erinnern, in der Schule, im Studium auch an die gelben Reklamheftchen, Schillers Räuber und so. Aber das war's dann auch schon. Der Surkamp Verlag hat die Tradition des gedruckten Theaters auch immer gepflegt. In Klassiker, Lesereditionen von Brecht bis Max Frisch und Peter Handke. Und jetzt bekräftigt der Verlag dieses Engagement durch eine neue Buchreihe, die das zeitgenössische Theater zu Papier bringt. Verantwortlich dafür ist Christiane Schneider, Lektorin bei Surkamp. Sie ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Welche Idee steckt hinter dieser Reihe, Frau Schneider? Warum macht Suhrkamp jetzt so ein Theater?
Naja, es gab ja auch schon hier bei Suhrkamp die legendäre Spektakulum-Reihe, die in den 70er Jahren ja gegründet wurde und viele bedeutende Texte aufgenommen hat, auch von anderen Verlagen. Dann gab es auch davon nochmal eine kleinere Ausgabe mit 3 Texten von einem Autor, aber auch alles sehr kostbar aufgemacht. Und unsere Idee war, die Zugänglichkeit oder das Interesse an einem Theaterbuch neu zu wecken, weil Theaterbücher haben es grundsätzlich schwer in den Buchhandlungen. Also wenn sie nicht gerade in irgendeiner hinteren Ecke irgendwie gelagert werden oder jedenfalls nicht so präsent sind wie die Belletristik, die auf den Tischen in den Buchhandlungen liegt. Und das war sozusagen nochmal ein Impuls, auch optisch eine neue Theaterreihe zu gründen. Und die Reihen bei Suhrkamp sind natürlich hoch besetzt. Und wir haben so eine kleine Referenz an die Edition Suhrkamp gemacht, die ja diese berühmte Regenbuchreihe hatte. Und unser Theaterbuch ist farbig. Das ist natürlich jetzt für uns hier, wo wir miteinander sprechen, kann ich Ihnen das leider jetzt nicht zeigen. Aber es ist wirklich sehr schön geworden mit einem zweifarbigen Schnitt und beinhaltet ein Theaterstück. Weil ich denke, man muss auch nicht überfordern und 3 Stücke oder noch mehr in ein Buchband packen, weil das schon eine Überforderung ist. Denn Stücke zu lesen, das ist schon harte Arbeit. Mhm.
Meine, moderne Stücke sind ja mittlerweile immer mehr als nur Text. Ne? Da spielen Performance, Musik, Dramaturgie eine ebenso wichtige Rolle. Das lässt sich ja nicht so ganz einfach in Buchform bringen, ne?
Das nicht, aber die Vorlagen dafür, die haben sich natürlich für diese performative Theaterentwicklung, da haben sich natürlich auch die Texte geändert. Also wir haben ja die haben die Buchreihe gestartet mit dem Text von Enes Maci, Wunder. Und das ist ein flächiger Text, also eine Textfläche, wobei ich dieses Wort eigentlich gar nicht gerne mag, aber es hat sich sehr durchgesetzt und deshalb verbindet man da sofort etwas mit. Und den kann man einfach, hat eine gute Lesbarkeit. Das war auch ein Impuls für uns, nicht Stücke zu nehmen, wo man eine große Vorstellungskraft bildlich haben muss, sondern dass die auch ein Leseformat haben. Mhm. Und das tun diese ersten beiden Bücher, sowohl das von Akin Şipal, Mutter, Vaterland, wie auch Enes Maci. Und wir wollten auch nicht überfordern, indem man noch wieder diesen berühmten Essay hinterherhängt oder noch mal wieder ein Interview, sondern dass der Schwerpunkt wirklich auf dem Text liegt und als ein Zusatz praktisch die Inspirationsquelle oder das, was die Autorinnen und Autoren begleitet hat bei dem Schreiben des Stückes. Mhm. Und da gibt es immer im Mittelteil noch eine Fotostrecke.
Das heißt, da ist die Zusammenarbeit mit Autor und Autorin sehr eng gewesen.
Absolut. Ja, das ist auch das, was wir gerne wollen. Also die haben auch wirklich Mitspracherecht bei der Auswahl. Also darüber diskutieren wir auch. Und auch was gerade die Bildstrecke auch angeht.
Sie haben diese Reihe schon öffentlich präsentiert an einem Theater. Natürlich,
ja, hier bei unseren Nachbarn, in der Volksbühne.
In der Berliner Volksbühne. Ich meine, das stellt man sich natürlich als Resonanzraum vor für diese Reihe auch. Aber Sie sagten ja, Sie wollen auch die Bücher wirklich aus der hinteren Ecke der Buchhandlung holen.
Genau. Also am liebsten hätten wir, dass das Publikum, also dass wir es verführen mit einer Lesung des Autors oder der Autorin und dann geht man in die Buchhandlung und kauft das Buch. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, es liegt wirklich auf den Tischen, wie ich mir das so vorstelle. Manchmal sehe ich es auch schon in Einzelbuchhandlungen, erstaunlicherweise gerade in Kunstbuchhandlungen, was vielleicht was mit der Aufmachung zu tun hat, dass man darauf erstmal es überhaupt in die Hand nimmt. Schon der Weg ist ja nicht ganz einfach. Und dadurch, dass wir da einen Schwerpunkt auch auf die Aufmachung gelegt haben, habe ich die große Hoffnung, dass sich viele dafür interessieren und es in die Hand nehmen.
Suhrkamp Theater, die neue Buchreihe, konzipiert von Christiane Schneider. Alles Gute wünschen wir Ihnen dafür, Frau Schneider. Und vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke. Tschüss. Okay.